Löwenslänglich Blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest Stammtisch Episode Nummer 4. Es ist so viel passiert in den letzten zwei Wochen. Es ist so viel passiert. Es ist Länderspielpause. Das sind die Momente, wo man dann so als Löwenbeobachter denkt, ja, so, ja, durchatmen. Ist aber nicht. Gab ja Toto-Pokal am Wochenende. Aber wir wollen ja auch wieder in Erinnerungen schwelgen. Wir wollen in die Löwenwelt eintauchen, Anja, Alex. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auf diese Folge 4, die ja passenderweise die Nummer 4 ist, habe ich mich ziemlich lange
gefreut. Oh yeah.
Wie schaut es bei euch aus?
Ich habe mich quasi schon auf diese Folge gefreut, da wusste ich noch gar nicht, dass ich beim Giesinger Bergfest teilnehme.
Soweit schon?
Ja.
Mir war das gar nicht bewusst jetzt, diese Parallelität, Folge 4, Nummer 4, das ist ja, wie als hätten wir uns ausgemacht.
Ja. Ja, aber es ist ein Zeichen. Es ist ein Zeichen, es wurde mal Zeit, auch in Folge 4 schon aktiv zu werden, um mal zu gucken, wen können wir denn aus der Löwenhistorie dazu holen? Und die Nummer 4 war naheliegend. Und deswegen freuen wir uns sehr, 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 sehr intensiv, dass wir mit diesem Mann den ersten Ex-Löwen beim Giesinger Bergfest am virtuellen Stammtisch begrüßen dürfen. Wir sagen Servus, schön, dass du da bist, Kai Bülow.
Hallo zusammen aus Rostock, hallo, hallo.
Zwischen München und Rostock, wie viel sind das? 800 Kilometer?
761, glaube ich, hat das Navi mal angezeigt.
Ja, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet.
Ich bin die Strecke öfter gefahren. Lass gleich mal jetzt noch 786, ich weiß es nicht mehr genau. Aber es ist knapp unter 800, glaube ich.
Ja, lass es 800 sein. Aber das Schöne ist, dass in Zeiten wie heute, wo Stammtische grundsätzlich ein bisschen schwerer sind, kann man einfach einen virtuellen Stammtisch aufmachen.
Schöne Sache, auf jeden Fall.
Und da muss ich auch gleich die wichtige Frage stellen. Ihr seid hoffentlich wirklich alle mit einem Kaltgetränk ausgestattet, denn ein Stammtisch ohne Kaltgetränk, das haut nicht hin.
Ah, dieser Soundeffekt immer.
Ja, mit Soundeffekt. Und ich sag mal, auf die Löwen.
Zum Wohl, auf die Löwen.
Wieso hast du jetzt da so gezögert, Kai? Auf die Löwen?
Naja, ich muss ja auch mal so ein bisschen diplomatisch sein. Ich habe ja noch bei ein paar anderen Vereinen gespielt und mein Heimatverein ist ja eigentlich der FC Hansa Rostock, wo ich auch zuletzt war. Und aber ich glaube, das habe ich ja nie einen großen Hehl draus gemacht, dass die Löwen mir sehr ans Herz gewachsen sind. Ich mich stets wohlgefühlt habe und dann kann man das, glaube ich, auch jetzt mal so nach der aktiven Karriere auch so sagen. Weil ich würde auch sagen, auf Hansa oder auf Karlsruhe würde ich genauso sagen, weil ich mich überall wohlgefühlt habe. Von daher, nee.
Ja, ich glaube, je offener man damit umgeht, was einen bewegt und ob man sich wohlgefühlt hat, dann darf man das. Also ich glaube auch nicht, dass da in Rostock jetzt irgendjemand sagt, um Gottes Willen, der Kai hat hier auf die Löwen angestoßen.
Nein, um Gottes Willen. Nein, ich habe das ja auch immer so kommuniziert und ich finde, das sollte ja auch so sein, ja. Also nur weil man in einer Stadt geboren wird, darf man ja trotzdem für andere Vereine, Städte spielen und sich auch für andere Vereine, Städte freuen und engagieren. Und nee, da stehe ich auch zu und unbedingt. Das
ist ja auch vollkommen. Zumal man ja auch sagen kann, du hast ja die Vereine nicht gewechselt wie Unterwäsche. Also du warst ja immer verbunden.
Ich hatte großes Glück, dass ich das nicht so oft machen musste, ja. Durfte, musste tatsächlich. Ich bin froh, dass ich eigentlich mehr langfristige Engagements hatte.
Wir waren auch ehrlicherweise so ein bisschen überrascht. Also wir haben uns natürlich jetzt auf dieses Gespräch so ein bisschen vorbereitet, dann schwelgt man nochmal in Erinnerungen, ruft noch ein paar Statistiken auch ab. Ja, du warst ganz schön lang bei 60, das waren 7 Jahre. Also, ja. Also nicht falsch verstehen, das kam uns eigentlich kürzer vor, aber wie schnell auch so Jahre vergehen können. Ja. Schauen wir mal auf die Zahlen. 187 Spiele hast du für 60 gemacht, 15 Tore geschossen, 7 Vorlagen gegeben. Damit hast du nur 9 Spiele weniger für 60 gemacht als für deinen FC Hansa.
Mhm. Ja, bei Hansa waren es auch nur 7 Jahre insgesamt im Profibereich. Also was heißt nur? Also auch insgesamt 7 Jahre, aber die Zeit kam ja auch generell ist die Zeit viel zu schnell verflogen als Fußballprofi. Das ist ja einfach so. Wenn man es macht, was einem Spaß macht, dann geht es immer zu schnell vorbei. Aber ich glaube, dass bei 60 ist halt irgendwie leider dann bei vielen nur die letzten 3 Jahre im Kopf geblieben, die dann sehr turbulent waren. Und die ersten 2, 3 von 2010 bis 2013 ist bei vielen, glaube ich, so ein bisschen unter dem Radar immer noch, obwohl wir da eigentlich gar nicht so schlecht waren, nur weil das nach ganz oben immer nicht geschafft haben.
Wahrscheinlich. Aber deswegen sind wir ja heute hier. Wir können ja richtig tief eintauchen in diese 7 Jahre in München, die du verbracht hast. Was mich tatsächlich als allererstes mal interessieren würde, es gibt ja, glaube ich, keinen größeren Unterschied zwischen Norddeutschlands und Bayern. Wie groß war denn der Kulturschock für einen, der von der Ostseeküste kommt und dann ins Bierland Bayern zu den Lederhosen kommt?
Ja, gar nicht groß. Also das ist immer so ein Klischee, glaube ich, was irgendwie gar nicht erfüllt wurde bei uns. Wir haben uns auch Gedanken darüber gemacht, oder ich. Und das war so, waren denn da und super nette Leute in München, total cool. Alle total naturverbunden. Das ist ja im Norden auch so, nur dass hier halt die Ostsee ist, da sind halt die Berge. Und eigentlich findet man da eher mehr Parallelen als Unterschiede. Und das hat mir einfach das Einleben dort sehr einfach gemacht. Dazu natürlich meine super coolen und netten Kollegen, die mich sofort da aufgenommen haben in die Community und alles super. Also ich habe da nie Probleme gehabt.
Wer hat dir denn damals so bei der Eingewöhnung ein bisschen geholfen? Also du sagst halt, also gefremdelt hast du nicht großartig, aber es ist natürlich trotzdem eine größere Umstellung auch gewesen. Was sind denn so deine ersten Eindrücke gewesen? Lass uns da mal so teilhaben. Frisch in München angekommen beim neuen Arbeitgeber, was war so das, was dir als allererstes aufgefallen ist?
Das extrem heiße Wetter, das war der Wahnsinn. Also ich bin hier, glaube ich, in Rostock mit meiner Frau losgefahren bei 20 Grad, irgendwie zur Mittagszeit. Und wir kamen gegen 17 Uhr in München an bei 32 Grad. Und dementsprechend waren halt die nächsten Trainingstage, wir sind glaube ich 2 Tage vor Trainingsstart angereist. Und die ersten Trainingstage, es war einfach so heiß, es hat keinen Wind geweht. Und ich habe gepumpt wie ein Maikäfer, obwohl ich eigentlich mich immer für recht fit gehalten habe. Aber das war einfach, das war so echt die Umstellung, die mir zu schaffen hatte, die ersten 1-2 Wochen. Und dann, ja, was hat man für einen Eindruck gehabt? Eigentlich war das so, man hat sich vielleicht Kollegen gefreut, die namhaften Kollegen, weil ja viele zu der Zeit noch da waren, mit wie Gabor Kiray, Benny Laut, Daniel Birovka. Dazu kam dann Daniel Halfer, mit dem ich auch im Zimmer war, Stefan Eigner. Und da hat man sich einfach wahnsinnig drauf gefreut, die kennenzulernen und mit denen gemeinsam spielen zu dürfen. Und das war dann auch zu, wurde dann auch zu 100% so erfüllt. Und ich habe mich mit allen gut verstanden. Und ja, wir haben da echt schnell als Mannschaft zusammengewachsen. Und war total cool.
Hast du heute noch Kontakt zu ehemaligen Mitspielern?
Ja, zum Dominik Stahl noch sehr häufig. Ist, glaube ich, auch einer meiner besten Freunde nach wie vor. Also und ja, zum Benny ab und zu mal, wenn man mal in München ist, trifft man sich. Markus Schwabel, dann hatten wir auch 1,5 Jahre das Vergnügen, mit dem ich noch in Kontakt stehe. Vitus Eicher, Gabor Kiray, gratuliert man sich mal zum Geburtstag. Eigentlich jedes Jahr ist auch immer... bald ist wieder soweit, am 1. April. Der Scherzkeks hat praktischerweise am 1. April Geburtstag. Das kann man nie vergessen. Da ist viele gute Erinnerungen geblieben.
Ah, dann ist bei dir bestimmt auch ein bisschen Daumendrücken für Unterhaching dabei.
Ja, natürlich. Also ich wäre schon sehr traurig, wenn die runtergehen müssten.
Da haben wir in der letzten Folge auch ganz kurz das Thema angeschnitten. Haching, das sieht ja richtig übel aus.
Ja,
und ja. Also jetzt nicht nur sportlich, sondern auch finanziell ist es nicht einfach, um es mal vorsichtig auszudrücken, was dort in der Münchner Vorstadt los ist. Wir wollen nicht, dass dieser Verein aus dem Großraum München da in der Regionalliga verschwindet. Wir haben nämlich da auch so ein bisschen die Bedenken, dass das so schnell mit dem Wiederaufstieg nicht klappen könnte. Das ist ja so diese Unwägbarkeiten, die man gerade hat. Der Löwe und Haching, das ist jetzt nicht unbedingt die größte Freundschaft, um es mal nett auszudrücken, aber
es sind halt immer geile Derbys.
Wir dünnen nicht.
Ja. Ja. Ja, nee, da spielen tatsächlich auch wirklich viele ehemalige Kollegen von mir, die ich, mit denen ich auch noch in Kontakt war, und ich war ja früher oft in Haching als Gast im Stadion, hab mir die angeguckt, die Jungs. Und ja, das wäre schon sehr, sehr schade, wenn die dann absteigen würden. Wünscht man generell niemandem, aber wenn man da so viele persönliche Kontakte auch hat oder persönliche Bindungen ja auch irgendwie hatte über lange Zeit, dann schon mal gar nicht.
Mhm. Haching ist ein gutes Stichwort, da können wir nämlich ganz kurz rüberleiten. Wundert euch nicht, wir werden über das Spiel der Löwen gegen Türkgücü nicht großartig reden. Warum? Der Grund ist relativ einfach, wir zeichnen hier vor diesem Spiel auf und wir werden jetzt nicht Zukunftsprognosen abgeben, aber Türkgücü hat ja gegen Haching gewonnen und ist dadurch eine Runde weitergekommen. Das war ihm da im Toto-Pokal. Und ganz kurz müssen wir auf den Toto-Pokal eingehen. Ganz kurz, denn der Löwe ist mittlerweile unbesiegbar vom Elfmeterpunkt. Und das ist nicht gelogen. Wir kommen nämlich zu einem kleinen Ausflug zu Flo's Fakten. Vielleicht war euch das gar nicht bewusst.
Ich mag, wie er sich selbst ankündigt. Ich mag das.
Ja, muss doch irgendwie
hinleiten. Aber Flo, weißt du, was jetzt blöd wäre? Die Leute, die das jetzt hören, unsere Hörer, die sind ja jetzt nach dem Türkgücü-Spiel schon. Und stell dir vor, die Löwen haben gegen Türkgücü im Elfmeterschießen verloren. Dann sind deine Flo's Fakten aber mal sowas von hinfällig.
Und da ist schon in Folge 4.
Ich hau einfach dann dreimal auf Holz, dann passiert's nicht.
So.
Gut. Also dann geht immer alles gut.
Außerdem auf Marco Hiller ist Verlass da.
Ja, Killer Hiller. Nein, was ich sagen wollte, das letzte Elfmeterschießen, das der TSV 1860 verloren hat, das war am 21. September 2005 im DFB-Pokal gegen Eintracht Trier. Seitdem hat es 8 Spiele gegeben, in denen die Löwen ins Elfmeterschießen mussten. Und es gab 8 Siege.
Cool. Ich war in keinem dabei, möchte ich dazu bemerken. Also zwischen 2010 und 2017 gab es kein Elfmeterschießen.
Oh. Krass. Oh, Kai. Kai, muss ich dich vielleicht wieder, ich muss dich widerlegen.
Da bin ich jetzt aber gespannt.
DFB-Pokal 2013-14 in Heidenheim. 60 gewinnt 5-4 nach Elfmeterschießen.
Ja, Stoppelkamp macht den. Ja, richtig, stimmt.
Und DFB-Pokal 2016-17, zweite Runde in Würzburg. 60 gewinnt 4-3 nach Elfmeterschießen.
Da war und ich verliert so, dann in Lotte, oder? Das war die Sache.
Genau.
Ja, stimmt. Ja, richtig, stimmt. In Würzburg war ich nicht dabei, glaube ich, nicht mal im Kader. Aber stimmt, gegen Heidenheim stand ich sogar auf dem Platz. Das hätte ich
lange her. Du wissen müssen.
Lange her. Viele Kopfbälle. Was soll ich sagen?
War ja auch nichts Neues. Der Löwe hat das Elferschießen gewonnen. Also.
Richtig. Aber ja.
Was viele gar nicht auf dem Schirm haben, du warst ja auch U21-Nationalspieler. Mhm. Da durftest du ja auch ein paar Mal ran. Ich frage jetzt ganz fies, warum hat es nicht zum Meer gereicht?
Also das gab viele Gründe. Aber der einfachste ist, dass die Konkurrenz einfach zu stark war. Wenn man sich mal meinen Jahrgang anguckt, das war wirklich, das ist nicht mal so, dass die alle später Profi geworden sind oder alle Bundesliga gespielt haben, sondern aus dem Jahrgang hat einfach jeder, glaube ich, mindestens 30 Länderspiele gemacht und mindestens 30 Champions-League-Spiele absolviert. Also es war wirklich so ein abgefahrener, guter Jahrgang. Ich bin stolz darauf, dass ich da im erweiterten Kader war, auch für die EM 2006, die ja gewonnen, 2007, die ja gewonnen wurde, hatte ich ja eine Rückennummer und war dann im erweiterten Kader. Aber darauf bin ich stolz und das bedeutet mir auch, also ja, kann man einfach sagen, bin ich stolz drauf. Habe ich viele Jungs von denen auch kennengelernt und zusammenspielen dürfen. Und aber die waren einfach zu gut, das muss man ehrlich sagen. Das hat man bei den Lehrgängen gesehen, das hat man bei den Spielen gesehen. Da konnte ich nicht mithalten. Und dann kam natürlich auch dazu, dass ich dann ja auch leider nur eine Bundesliga-Saison spielen durfte. Und wenn da vielleicht noch ein paar mehr dazugekommen wären, hätte ich mich vielleicht auch noch anders weiterentwickelt. Aber hat nicht sollen sein. Und ja, sei es drum.
Ja, die Karriere war ja so jetzt auch nicht zum Verstecken.
Nee, ich werde mich also bestimmt nicht beklagen. Ich bin zufrieden.
Also ich hätte es dir immer gegönnt, Kai, aber sonst wärst du vielleicht nicht zu uns gekommen und sonst säßt du heute vielleicht nicht mit uns hier am Tisch, weil dann wären wir uns ja wahrscheinlich nie begegnet.
So ist es, ja, vielleicht ist es so. Meine Mama sagt immer, zu irgendwas ist alles gut. Und auch wenn schlechte Sachen passieren, dann ist es für was gut.
Da wollen wir der Mama definitiv nicht widersprechen.
Nein, macht man niemals.
Niemals. Das Willen, wo kommen wir denn da hin? Es ist ja auch so, das wissen vielleicht auch gar nicht so viele, na doch, eigentlich wissen es jetzt alle. Nach unserer Ankündigung, dass du kommst und nach den Alex Allstars wissen es alle. Du bist im Sport treu geblieben, wenn auch im Freizeitbereich, aber du bist im Sport treu geblieben. Aber da musst du uns jetzt erklären, wie das gekommen ist. Du spielst Basketball. Kai, ja. Da wäre ich jetzt, ich habe es auch gelesen und war auch überrascht. Aber da muss ja schon eine Verbindung da gewesen sein. Weißt du, so einfach so zum Basketball kommt man ja nicht. Ja,
da muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Ich habe halt einen größeren Bruder, der Alex weiß das genau.
Da kommen wir noch gleich dazu.
Da kommen wir noch zu. Kleiner Teaser. Ich habe meinen größeren Bruder, der ist 2 Jahre älter als ich und der war ziemlich erfolgreicher Handballspieler. Und dann hat man ja zwangsläufig irgendwie gegeneinander sich konkurriert und man konnte kein Handball spielen, da war er zu gut, man konnte kein Fußball spielen, da war ich dann ein bisschen besser und dann haben wir uns auf Basketball geeinigt. Und da war es eigentlich immer ziemlich eng bei uns und da ist eigentlich so diese Begeisterung dafür entstanden. Dann der große Hype in der NBA, so mit Michael Jordan, dritte Meisterschaft geholt. So, da war ich 10, 12, irgendwie so in dem Dreh. Und auch immer das Interesse zur NBA gehabt. Und ja, eigentlich immer, wenn ich Zeit hatte, habe ich auch Basketball gespielt. Auch in München waren wir mit den Kollegen ab und zu mal Basketball spielen. Mit großer Freude. Und ja, das war eigentlich immer so, was ich mir vorgenommen habe. Wenn ich mit Fußball mal vorbei ist, dann möchte ich mal was Neues ausprobieren. Und jetzt so bin ich mit Basketball gelandet.
Da gibt's diese schöne Geschichte, ich habe da heute mal nachgelesen, dass du eines Tages nach der Beendigung deiner Karriere einfach so anscheinend durch Rostock spaziert bist. Und dann bist du an der Halle des EBC Rostock vorbeigekommen.
An der Geschäftsstelle.
An der Geschäftsstelle, genau. Und dann bist du reinspaziert und hast einfach mal gefragt, ja, wann habt ihr denn eure Trainingszeiten? Das ist dem Chef des EBC Rostock, André Jürgens, in Erinnerung geblieben und hat das in einem Gespräch mit dem Sportbuzzer erzählt. Stell dich mir sehr lustig vor. Ich glaube, also in Rostock kennt man dich ja. Und dann kommt plötzlich Kai Bülow daher und fragt einfach mal, wie schaut's denn aus? Ein paar Körbe werfen?
Ja, ganz so anmaßend war's jetzt nicht. Also ich bin da schon gezielt hingegangen, aber natürlich mit der Intention und habe mal gefragt, ob es eine Mannschaft gibt, wo ich mal ein bisschen mitspielen könnte. Weil unsere erste Mannschaft, die Rostock Seawolves, sind ja ziemlich gut. Die spielen in der zweiten Liga um Aufstieg mit in die erste Liga. Und da ist natürlich jetzt, also das ist natürlich wahnsinnig ganz, ganz, ganz weit weg. Aber da bin ich halt rein und habe gefragt, ja, ob es eine Freizeittruppe gibt, wo ich mich halt mal so vorstellen kann, mal ein Probetraining machen kann. Und dann bin ich auch direkt an den Richtigen getreten, mein jetziger Trainer. Und der hat gleich gesagt, ja, komm mal mit. Wir treffen uns zweimal die Woche, 20 Uhr. Danach gibt's leckeres Bierchen und auf Jux und Galerei werfen ein paar Körbe. Und ja, da habe ich jetzt meine neuen Kollegen kennengelernt und habe da echt viel Freude dran. Im Moment leider nicht, wir dürfen ja auch nicht, wie viele andere. Aber ich bin freudiger Erwartung, dass wir da auch wieder bald loslegen können.
Ich liebe Hallensportler. Habt ihr das gerade gemerkt, den Unterschied?
Ja, ich habe dein Lächeln gesehen. Ich weiß nicht, ob das die Hörer wissen dürfen, dass wir uns hier auch sehen, während wir reden, aber ich glaube, das ist
natürlich
kein großes wir sind Geheimnis.
Corona-konform zugeschaltet. Zwei aus München, einer aus Passau und einer aus Rostock.
Es lebe die Globalisierung.
Oder die gute Internetverbindung.
Ja, abwarten.
Ja. Im Notfall, weißt du, wenn du rausfliegen solltest, also Kai hat angekündigt, das Internetunternehmen in Rostock, das mag sein WLAN nicht so gern, er fliegt da immer mal wieder raus. Wenn er rausfliegt, dann haten wir einfach so richtig dagegen.
Ja. Unbedingt. Ja. Genau. Da könnt ihr mich richtig herziehen, bis das Internet wieder da ist und dann könnt ihr euch auf heile Welt machen.
Ja, man muss dazu sagen, die Anja ist ja Volleyballerin. Deswegen hat sie ein Faible für Hallensport erhalten.
Ja, ich mag Hallensport wirklich sehr, sehr gerne, weil das ist nochmal anders mit den Fans. Also wir spielen jetzt in der Bayernliga. Ich glaube, Kai, du spielst Landesliga. Ich weiß nicht, wie viel bei euch kommen. Bei uns kann es an guten Spieltagen, wenn wir nicht gegen Fußball konkurrieren, dann schaffen wir es schon wirklich viele Freunde zu animieren, in die Halle zu kommen. Wir haben auch einen sehr guten Biersponsor, was es uns einfacher macht. Deswegen sagen wir, schmeiß einen Zehner rein und trink so viel du willst. Aber komm und feuer uns an. Und dann ist es natürlich witzig, wenn da 12 Weiber rumhopsen und so ein bisschen Ball über die Schnur spielen. Kriegen wir öfter mal gesagt, aber es ist nicht ganz so schlecht. Und manchmal kommen schon so mehrere, kommt halt auch an auf die Käfer an, wo wir hinfahren. Aber die Halle ist immens laut immer. Das geht sofort. Das geht halt, wenn ich jetzt in einem Fußballstadion Volleyball spielen würde. Ja, da wird es nie so laut.
Ach, du streust gerade extrem Salz in die Wunden. Wir haben keine Zuschauer momentan, nirgendwo.
Ja,
ich weiß.
Und schon ist die Stimmung im Eimer.
Toll.
Nein, also, aber ich kann insoweit zustimmen. Anja, du hast die Verbindung zum Hallensport. Ich habe mit Kai die Verbindung zum Freizeitsport. Die Münchner Freizeitfußballliga, da gibt's auch viel Bier.
Ich glaube, irgendwann
Bier ist immer der Grundnenner.
Ja, ist das der gemeinsame Nenner, glaube ich, bei allen Sportarten Mitte 30 oder so.
Ja, da also kann ich das Spiel Alex noch nicht mitreden.
Also ich spiele Tennis und ich kann es nur bestätigen. Auch beim Tennis unterhalb der höheren Ligen zum Seitenwechsel gibt's Bier.
Das ist ja auch isotonisch. Das ist ja isotonisch und wir sind hier bei einem Stammtisch und auch wenn der virtuell ist, da gehört halt auch ein Getränk dazu. Kai, wie sieht's denn aus beim Basketball? Welche Position spielst du und was sind deine Stärken und Schwächen?
Oh, darüber rede ich ja besonders gerne. ja, keine Ahnung. Also ich spiele als ja Flügelspieler, mal auf der 2, mal auf der 3, unterschiedlich. Meine Stärken ist natürlich, also ist schon so das Spielgefühl natürlich, weil es einfach im Fußball ja vieles gleich ist. Der Ball ist zwar in der Hand, aber so vom Spieltempo und vom ja Zeitraum, Mann, Ballbewegung ist halt doch vieles gleich und das kann ich ganz gut. Ich glaube, verteidigen kann ich auch einigermaßen. Ja, im Ballhandling, da habe ich, also da ist dann schon der große Unterschied. Aber es wäre auch schlimm, wenn nicht. Also meine Kollegen, wenn ich jetzt da zocke, die spielen halt seit sie 12 Jahre alt sind oder früher sogar schon Basketball. Und ich habe irgendwie 3-mal im Jahr den Basketball in der Hand gehabt. Und wenn ich jetzt da irgendwie dasselbe Ballhandling hätte wie die, das wäre natürlich auch sehr, sehr komisch. Aber werfen funktioniert eigentlich auch ganz in Ordnung, würde ich jetzt mal behaupten. Aber wie gesagt, so gerade mit dem Dribbling und der Gegnerdruck dann den Ball irgendwie nach vorne bringen, das ist dann nicht so meine Stärke. Aber wie gesagt, ich meine Fitness natürlich. Ich komme ja aus dem Leistungssport und von daher bin ich da noch ein bisschen fitter als die anderen vielleicht.
Wie sieht's denn mit dem Fairness-Level aus? Da muss ich mal kurz einhaken.
Gut. Das ist halt wirklich so, das ist halt eine Freizeitmannschaft, ja. Und da will halt auch jeder danach sein Bier trinken und gesund nach Hause gehen. Und so soll es ja auch sein.
Ich frage da schon mit Hintergedanken, denn wir kennen dich hier als sehr sympathischen Gast bei uns am Stammtisch. Wir kennen dich als einen, der sehr ruhig wirkt. Und dann müssen wir mit Erschrecken feststellen, mit Blick auf deine Bilanz bei 1860 München, die 28 gelben Karten sind jetzt nicht so wild. Aber was war denn mit den 3 glattroten und der gelbroten los?
Also vielleicht, wenn ihr genau recherchiert habt, werdet ihr feststellen, dass die erste glatte rote Karte gegen Bochum war gar nichts. Wirklich 0,0. Da habe ich mal in der 12. Minute in Fürth rote Karte bekommen, die gar nichts war. Dann habe ich eine gelb-rote Karte bekommen in Sandhausen. Die kann man geben. Die dritte rote Karte fehlt mir jetzt. Die müsste aber auch in den ersten 2 oder 3 Jahren gewesen sein, gleich, glaube ich. Ne?
Wenn ich es richtig sehe, beim 2:2 beim SC Paderborn 65 Minuten.
Ja, die kann man auch geben. Okay, da ist Matthew Taylor allein aufs Tor zugelaufen und ich habe ihn noch hinten ein bisschen gehalten. Er lässt sich fallen. Okay, aber die gegen Bochum war gar nichts und die gegen Fürth war noch viel weniger. Und eigentlich bin ich, glaube ich, ein recht fairer Spieler. Das Witzige war tatsächlich, das ist eine kleine Anekdote, wir schwelgen ja hier in Erinnerung, in dem Jahr, wo ich die rote Karte gegen Fürth bekommen habe, war Hansa auch in der 2. Liga. Und ich habe mich so sehr auf dieses Jahr gefreut, dass ich gegen Rostock spielen kann, das erste Mal im Ostseestadion vielleicht. Und ich habe im ersten Jahr bei 60 München 2010 die rote Karte gegen Bochum bekommen, für gar nichts. Und im zweiten Jahr die rote Karte gegen Fürth, für gar nichts. Und ich wurde aber für die zweite rote Karte 2 Spiele gesperrt, weil ich ja Wiederholungstäter bin. Und habe dadurch das erste Spiel gegen Hansa schon verpasst im Ostseestadion. Wenn es nur 1 Spielsperre gewesen wäre, hätte es gepasst. Und dann stand das Rückspiel vor der Tür und der Gegner vorm Hansa-Spiel war Dresden, Dynamo Dresden. Da haben wir 1-0 geführt, ein richtig gutes Spiel gemacht. Dann kriegt Dresden eine gelb-rote Karte, relativ spät, ich glaube 78. Minute. Und dann wollte das Stadion hat getobt, das war stinksauer auf dem Schiedsrichter. Und dann kommt eine Aktion, langer Ball nach vorne. Und ich habe das normalste Kopfballduell der Welt. Aber der Schiedsrichter musste halt irgendwas machen und gibt mir meine 5. gelbe Karte. Und ich war gegen Hansa wieder gesperrt.
Oh nein!
Ja, ich war so stinksauer und das war so frustrierend.
Aber die gelbe Karte war in der 86. Minute. Ich guck auch gerade.
Ja, ja. Also das war einfach nur eine Entscheidung, um das Publikum so ein bisschen wieder runterzubringen. Und das war wirklich, das war so lächerlich.
Ah ja. Ich hoffe, egal. Du hast ihn noch gescheit zusammengeschissen, Mann.
Ja, ich habe ihn halt hinterher gefragt, was das jetzt soll. Und aber das ist ja auch egal. Ja, das sind ja eh nicht wieder zurück. Und mein Gott, so Sport. Aber das war so bitter, dass halt wirklich dann da in der Saison ausgerechnet. Aber ah ja.
Ja. Ausgerechnet. Ich finde es aber faszinierend, dass du so genau auch noch diese Situation weißt. Das muss sich ja richtig eingebrannt haben bei dir.
Ja, ich bin generell so, dass ich ganz viele Sachen noch weiß, weil ich kann auch nach den Spielen nicht schlafen. Ich liege dann nachts wach und gehe das Spiel noch 3-mal, 4-mal durch. Dann ist am nächsten Tag die Videoauswertung, da guckt man sich die ganzen Schmarrn nochmal an. Und nee, ich habe da ein gutes Gedächtnis leider. Oder zum Glück weiß ich nicht, aber es beschäftigt mich halt auch länger als andere. Andere gehen halt dann nach Hause und denken so, ja, Mai, haben wir halt verloren und schlafen ein. Bei mir ist das ein bisschen anders und deswegen ist auch so viel im Kopf geblieben.
Ich guck gerade, ob die Kollegen weiterführen wollen. Ansonsten
ich würde gerne eine Basketball-Fußball-Überleitung anbringen. Den wichtigsten Buzzerbeater deiner Karriere hast du ja bei den Löwen getroffen, muss man sagen.
Sehr gut.
Also, Chapeau, Alex. Ja, Chapeau. Also,
ganz, ich muss dazu sagen, ich bin absoluter Basketball-Laie, aber den Buzzerbeater kenne ich auch und den wollte ich jetzt anbringen. Relegation 2015 gegen Kiel. Ich glaube, jeder Löwenfan, der das jetzt hört, bekommt Gänsehaut bei diesem Moment. Mhm. Valderrama schießt erst an den Pfosten beim Stand von 1:1 und dann kommst du und drückst den Ball in der 91. über die Linie.
Wollen wir an dieser Stelle einfach den Sound nochmal einspielen?
Oh ja.
Ich weiß nicht, ob Kai ihn schon gehört hat.
Tatsächlich ja, den hat mir damals ein guter Kumpel geschickt aus München und den Radiosound, oder? Ist das der die Radiomoderation?
Nee, wir haben
Radio Guda sozusagen.
Es ist Radio Guda, wenn man es genau nimmt.
Das ist neben mir entstanden. Ich kann nichts dafür.
Ja. Also für den Tinnitus entschuldigen wir uns jetzt schon.
Relegation 2. Juli 2015, circa 22.20 Uhr, München-Fröttmanning. Wenn sich dieser Moment nicht in dein Gehirn, Kai, eingebrannt hat, welcher denn dann? Nimm uns doch mal mit in diese Momente. Es steht 1:1, damit wäre 60 abgestiegen. Und es ist immer noch so, dass es auch bei mir noch im Ohr klingelt. Die Nachspielzeit wird angesagt von Stadionsprecher Stefan Schneider, der ja leider jetzt zurückgetreten ist bei 60. 4 Minuten Nachspielzeit, alle Löwen, die Sitzplätze, auf geht's. Vielleicht fangen wir mal da an. Nimmt man sowas auf dem Platz in diesem Moment tatsächlich auch noch wahr, dass dann nochmal die Kulisse kommt, die nochmal so ein bisschen anschiebt? Das war ja kurz vor dem Tor.
Ja, tatsächlich muss ich ehrlich sagen, nein, da ist man halt so im Tunnel. Und außerdem war die Stimmung in der zweiten Halbzeit ja sowieso zum Überkochen, ja. Also da war so viel Emotion dabei, die wir auch dann geschafft haben, in der zweiten Halbzeit reinzubringen, was in der ersten Halbzeit ja auch gefehlt hat. Und gerade Chris Schindler und ist ja auch gleich, glaube ich, jedem in Erinnerung geblieben, wie er da sich mit dem Schiedsrichter fast prügelt. Okay. Und dann, ja, jede Aktion irgendwie wir reklamiert haben und da halt wirklich Hektik ins Spiel gebracht haben und dass auch die Fans dann oder wir auf die Fans übertragen haben und die dann uns zurückgegeben haben ins Stadion. Und man hat dann natürlich, es war einfach durchgehend laut, das hat man so in Erinnerung. Und ja, und ehrlich gesagt, die Situation hat sich bei mir im Kopf eingebrannt, aber diese einzelnen Momente ist alles wie, ja, so weggewischt, weil das ist halt so, das war wie in einem Film halt, im Tunnel einfach. Man hat das halt gemacht, aber im Nachhinein kann ich jetzt nicht mehr sagen, wie oder warum. Also ich habe es nachher noch gesehen natürlich und mehrfach, aber was in dem Moment da in meinem Kopf vorging oder was ich da wahrgenommen habe, kann ich dir nicht sagen.
Konntest du direkt nach dem Abpfiff übrigens auch nicht. Da hast du ein Zitat gegeben. Ich habe es immer noch nicht begriffen. So ist Fußball.
Kann sein.
Ich glaube,
ich habe es auch noch nicht begriffen. Die ganze Nacht hatte ich es nicht begriffen.
Ja, auch nicht. Nee, es gibt ja so Momente im Leben, da hat man abgeschlossen. Also und das war so, also ich würde sagen, Halbzeit war ich innerlich tot. Ich stand, offiziell saß ich in der Nordkurve im Mittelrang, also ich hatte eine Sitzplatzkarte, aber ich glaube, ich saß das ganze Spiel nicht.
Da war ich auch, Alex, da haben wir uns schon mal drüber unterhalten. Ich glaube, da kannten wir uns noch nicht, aber wahrscheinlich waren wir genau 10 Meter.
Wahrscheinlich lagen wir uns in den Armen nach dem Tor von Kai und wissen es nicht. Auf jeden Fall, ich hatte wirklich abgeschlossen. Es war ein echt schlechtes Spiel, muss man sagen, zumindest die ersten 50 Minuten oder so. Und für mich war klar, das war es in der zweiten Liga. Und dann schießt Daniel Adlung den Ausgleich. Und plötzlich ist alles gekippt. Die Stimmung im Stadion, es hat auf einmal gekocht. Und dann kann ich mir an eine Szene erinnern. Ich glaube, so 86. Minute, Vitus Eicher hält einen Ball, den man eigentlich nicht halten kann. Die Szene habe ich jetzt nicht mehr genau parat. Auf jeden Fall war es eine Riesenparade. Und da war klar, die gewinnen das Spiel noch. Für mich
sagt im Nachhinein das jeder. Aber ja, das ist tatsächlich so. Wenn man hinterher dann drauf guckt, dann denkt man sich, ja, es gab so viele Zeichen dafür, dass wir dann am Ende das kippen können. Ja. Aber und wir es doch Gott sei Dank auch geschafft haben. Also es war ja wirklich.
Was mir in Erinnerung geblieben ist, Kai, du standest ja bei diesem Pfostenschuss von Valderrama genau richtig. Also ich sag mal so, einen halben Meter weiter links oder rechts und der Löwe wäre wahrscheinlich abgestiegen. Du bist nicht jubelnd abgedreht, sondern in deinem Gesicht war dieses, so kam es mir vor, dieses, boah, Gott sei Dank, boah, verdammt nochmal, Gott sei Dank. Interpretiere ich das richtig? Weil du bist jetzt nicht, es gibt ja Spieler, die drehen jubelnd ab. Es gibt Spieler, die reißen sich das Trikot vom Leib. Die nächsten klettern irgendwo auf den Zaun und du warst eher in dich gekehrt und dann ist die Löwenmeute über dich hergefahren.
Ja, nee, das war auch wirklich so. Das war so ein Moment, wo, ja, man der Kopf war jetzt einfach leer in dem Moment. Und ich wusste auch, ja, das Tor hat man geschossen und man freut sich natürlich über Tore, aber in dem Moment war das so, ja, es ist halt ein Tor und alle drehen durch. Aber warum das in dem Moment so war, das ist in dem Moment weg einfach. Und ich bin jetzt generell nicht, glaube ich, jemand, der sich bei Toren da überschwänglich zum Jubelszenen hinreißen lässt, aber in dem Moment war ich dann wirklich eher so, ja, Erleichterung, alles abgefallen, der ganze Schmarrn, der auch die Tage davor irgendwie auf uns eingeprasselt ist und die Wochen davor und was wir uns da alles anhören mussten, nicht nur von der Presse, sondern auch von den eigenen Fans, und das ganze Jahr war wirklich, wirklich, wirklich kompliziert und schwierig für uns alle. Und das ist halt in dem Moment irgendwie alles so abgefallen.
Ich habe es nämlich schon mal angesprochen. Ich habe da ja auch auf der anderen Seite des Mikros gestanden. Also ich durfte euch die Fragen stellen und ich wusste gar nicht mehr, was ich sportlich damals sagen sollte. Deswegen habe ich eine Reihe gestartet. Der Mythos 60 stirbt nie, und habe darunter ganz viele alte Löwenhaudegen kennenlernen dürfen. Und alle, die man trifft, die sprechen von diesem einen Mythos, den 60 umgibt. Kennst du den auch?
Ja, ich habe den halt da erst so richtig kennengelernt, glaube ich, weil da war so viel Energie in diesem Stadion und auch eigentlich erst danach so richtig, weil in dem Moment, habe ich ja gerade schon gesagt, ist man wie so ein Tunnel und man weiß gar nicht, was das wirklich für alle da bedeutet, aber dann die Nachwochen danach, man geht in Sommerurlaub, ich war ja auch weit weg in Rostock, und wenn man dann zurückkommt und irgendwie die Fans scharenweise zum Trainingsplatz pilgern und sich bei ihm bedanken und einem umarmen und die Kinder sich bedanken und da checkt man eigentlich erst, okay, das ist halt einfach so viel mehr als nur dieser Fußballverein, was da alles dranhängt. Das ist also nicht so, dass man es vorher nicht weiß, aber man weiß das, aber man spürt das dann erst richtig, wenn das halt, habe ich in dem Moment erst richtig gespürt, wie vielen da auch dieser Stein vom Herzen gefallen ist und diese Last, die man den Leuten irgendwie abgenommen hat. Und umso trauriger war es dann natürlich 2 Jahre später, als man natürlich genau das Gegenteil dann irgendwie erfahren hat. Und dann wusste, okay, jetzt bricht da für viele Leute eine Welt zusammen und noch viel mehr. Ja, das trägt man natürlich auch mit sich rum.
Wie waren denn die letzten 3 Jahre so bei 60? Da war ja im Umfeld extrem viel Unruhe. Das ist ja vorher angesprochen. 2010 bist du zu den Löwen gegangen, dann waren eigentlich 5 Jahre dabei, die jetzt rückblickend nicht so schlecht waren. Und plötzlich war eben dieser Bruch drin, hat 3-mal gegen den Abstieg gespielt, ist dann am Ende abgestiegen. Was war denn da im Umfeld los, dass es so einen Bruch gab?
Turbulent war es ja immer, ne? Also ich glaube, es gab's generell, glaube ich, nicht, dass jedes Jahr neuer Sportdirektor, neuer Präsident, neuer Trainer. Also die ersten 2,5 Jahre war Rainer Maurer da relativ safe, aber danach ging es ja wirklich dann Schlag auf Schlag, zumindest auf der Trainerebene. Und wir hatten Präsident und Manager ja von Beginn an eigentlich. Und das war halt schon so, dass man da einmal mit zu kämpfen hatte. Aber wie ein Spieler macht man halt seinen Job und versucht das irgendwie auszublenden, das funktioniert ja auch. Aber dann ging es ja auch los, dass halt auf dem Platz halt es drunter und drüber ging, weil wir nachher wirklich am Ende, ich glaube in 2017, 2018 waren wir, glaube ich, 38 Spieler im Kader, wenn ich jetzt mich nicht irre.
16, 17. Ja, das war das unglückliche Jahr, die Unglückssaison.
16, 17. Zusammengestellt von 5 verschiedenen Trainern. Und das war halt wirklich, da waren mehr Spieler nicht im Kader als im Kader. Und wie will man denn da vernünftig arbeiten? Du musst ja trotzdem die Jungs trainieren und die Jungs versuchen zum Training zu motivieren. Und, unser Trainer damals, Vitor Pereira, war die ärmste Sau der Welt, das kann man gar nicht anders sagen. Ja, dazu kamen natürlich auch noch Charaktere dazu und viele andere Sachen, die dann ja das einfach unaufhaltsam haben irgendwie sinken lassen. Und das war einfach schade, weil wir halt wirklich die Jahre davor auch, wir halt immer es geschafft haben zu kämpfen und es geschafft haben, eine Einheit zu werden. Gerade die beiden Jahre davor, wir hatten unter Thorsten Fröhling das erste Jahr, haben wir es geschafft, zur Relegation eine Einheit zu werden. Dann haben wir es unter Daniel Birovka geschafft, im Jahr darauf den Abstieg zu verhindern, weil wir es geschafft haben, eine Einheit zu werden. Und das haben wir in dem Jahr einfach nicht geschafft, weil wir so viele waren und so viele unterschiedliche waren, Charaktere, das war einfach nicht machbar. egal bei aller fußballerischen Qualität, wenn man es nicht schafft, eine Einheit zu werden auf dem Platz oder neben dem Platz, dann hat man einfach keine Chance.
Die Einheit neben dem Platz, ich erinnere mich an die Situation nach dem Kiel-Spiel. Mhm. Ich öffne eine Tür in Münchens Nachtleben. Aha. Und auf der Bar.
Und jetzt kommen wir zu Gudas Gossip.
Ich erinnere mich. Ich glaube, auf der Bar Daniel Adlung. Standest du auch auf der Bar? Ich glaube schon.
Ich glaube, ja.
Und ich glaube, jeder, der dort in diesem Club war, hat an diesem Abend die besten Münchner Rapper kennengelernt.
Ja.
Kann es sein, oder?
Das ist absolut richtig, ja. Ja, wir hatten immer so, danke an dieser Stelle an Moritz Stoppelkamp. irgendwann, ja, bei uns lief ja immer viel Musik vor den Spielen, vor dem, im Training und so weiter und so fort. Und irgendwann hat er mal zu einem Lied angefangen, ganz leise mit zu summen. Und da war mein Name halt eine Rolle gespielt.
Wichtige Rolle.
Eine wichtige Rolle gespielt. Und das hat sich so durchgesetzt, dass nach wie vor, wenn dieses Lied in München läuft und die Kollegen aus der Zeit sind dabei, singen sie noch dieses Lied. Und es ist wirklich so, ich kriege mindestens einmal pro Jahr von Vitus Eicher, von Maxi Wittek, von Daniel Adlung, von Moritz Stoppelkamp Videos zugeschickt, wie sie im Club irgendwo stehen und dieses Lied grölen mit meinem Namen. Das ist, ja. Vielen Dank.
Bülow? Du weißt aber schon, Bülow? Dass wir eigentlich jetzt so ein Video gerne hätten und das vielleicht auf Twitter, Facebook oder Instagram zumindest mal gerne zeigen würden.
Nein, das macht man nicht.
Hab ich doch alles nicht. Ich bin noch Social Media abstinent.
Um welches Lied handelt es sich da denn?
Das ist von Jay-Z und Kanye West, Niggas in Paris. Und jeder, der den Beat kennt, wird sich vielleicht Na, wir hat dann irgendwann Moritz Stoppelkamp angefangen in der Kabine. Bülow. Und das hat sich so durchgesetzt. Und wie gesagt, wir haben jedes Mal, wenn wir irgendwo weg waren und dieses Lied lief, haben 10 Mann im Kreis getanzt und mich da gefeiert oder meinen Namen gefeiert. Und ja, geile Sache.
Also heute gibt es leider diesen Club auch nicht mehr, wo das damals drin war. Also ihn gibt es schon wieder, da ist ein neuer Club drin. Aber wir wollen an dieser Stelle ja keine Werbung machen. Aber Richtig. Man hat diese Tür geöffnet und genau das kam in diesem Moment. Und diese zwei Herrschaften sind so auf der Bar gestanden und es hat einfach gebrannt da drin.
Ja, war ein schöner Abend. Aber auch da war es tatsächlich so.
Sensationell.
Ja, auch da klaue ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, ja schon ein paar Jahre her, dass wir nach dem Spiel haben wir es nicht geschafft, als Mannschaft zusammen wegzugehen und zu feiern. Ja, also es war wirklich, am Ende waren wir, glaube ich, wenn es hochkommt, 13, 14 Spieler, die danach noch weggegangen sind. Und der Rest hat gesagt, nee, sie müssen ins Bett, weil nächsten Tag geht der Flieger ganz früh. Oder sie dürfen nicht weggehen, weil sie morgen die Kinder aufpassen müssen. Und was weiß ich nicht alles. Also so ein bisschen, so war so zu der Zeit so dieses Mannschaftsgefüge. Und das hat sich ja auf die nächsten 3 Jahre eher verschlechtert als verbessert.
Du hast vorhin ganz richtigerweise gesagt, dass es vielen in Erinnerung geblieben ist, waren diese letzten 3 Jahre, wo 60 grundsätzlich gegen den Abstieg gespielt hat. Aber in deiner ersten Saison bist du mit 60 Neunter geworden, dann zweimal Sechster, dann einmal Siebter. Da war ja immer auch schon ein bisschen die Hoffnung da, vielleicht kann man ja doch oben ran schmecken, vielleicht geht ja doch irgendwas. Welche Erinnerungen hast du denn an diese ersten Jahre bei 60 noch?
Ja, eigentlich immer so, dass wir so auf 6 Punkte oben dran waren und dann immer, ja, es kommt ja, ich glaube, das wird ja jeder Fan über seinen Verein sagen, ja, wenn man die Chance hatte, oben ranzukommen, dann habt ihr es immer verkackt. Entschuldigung. und so war es halt zu der Zeit, aber dann war es halt auch so. Und wir hatten ein Jahr, glaube ich, es war dann das zweite Jahr, als Kevin Volland hochgekommen ist und da waren wir richtig, richtig gut. Da haben wir auch 8 Spiele in Folge gewonnen. Und da waren einfach 4 Mannschaften so weit, also so gut, dass da auch einfach nicht ranzukommen war. Da hatten wir, glaube ich, am Ende so auch 61 Punkte oder 59 Punkte. Du wirst es besser wissen, Flo.
Da gucken wir jetzt mal nach. Das ist die Saison
2011/12 müsste es gewesen sein.
Das weiß ich noch. Da wurde die Mission ausgerufen, 60 Punkte für 60. Das kann ich mir noch sehr gut dran erinnern.
17 Siege, 6 Unentschieden, 11 Niederlagen, 62 zu 46 Tore und 57 Punkte. 57 Punkte und dann in Anführungszeichen nur Platz 6. Das ist ja auch schon.
Genau. Das war halt so, ja, es war ein tolles Jahr auch, aber es hat immer für ganz oben nicht gereicht, aus verschiedensten Gründen, sei es jetzt drum, aber ja, aber ja, dann diese ersten 4 Jahre im Löwendress habe ich eigentlich wirklich durchweg positive Erinnerungen, weil das wirklich wir so eine gute Truppe waren einfach und so viele Jungs dann an einem Strang gezogen haben. Und auch wenn es mal nicht lief, war es nie so, dass irgendjemand da schlechte Stimmung gemacht hat. Klar hat man sich seine Meinung gesagt und es gab natürlich auch immer welche, die unzufrieden waren, aber man hat immer einen Kern hinbekommen, so 10, 12 Leute, die immer gemeinsam an einem Strang gezogen haben, auf dem Platz, neben dem Platz. Und das war schon eine geile Zeit.
Das war die zweitstärkste Saison der Löwen in der zweiten Liga. Nur nach dem Abstieg 2004 in der ersten Saison drauf, wo 60 ja mit Platz 4 ganz knapp gescheitert ist. Damals übrigens auch 57 Punkte, um das nur mal vielleicht in Relation zu sehen. Also ja. Bombensaison eigentlich. Das Problem ist aber, wenn halt vorne die funktionieren wie ein Uhrwerk, ist es halt schwer. Sehen wir ja in dieser Saison auch so ein bisschen, wenn man ehrlich ist, in der dritten Liga. Für deinen FC Hansa sieht es ein bisschen besser aus. Da steht am Wochenende das große, große Topspiel an. Dresden gegen Rostock. Ja. Das ist ein bisschen schwierig, jetzt schon von einer Vorentscheidung zu sprechen. Aber da ist natürlich, das ist ein Big-Point-Spiel. Also, wie verfolgst du denn so die dritte Liga momentan? Du bist ja eigentlich noch, dein Karriereende ist noch nicht so lange weg. Also, wie viel juckt's denn noch und wie intensiv bist du noch mit dabei?
Ich bin ganz intensiv am Handy dabei und gucke mir die Ergebnisse an. Aber ich gucke eigentlich kein Spiel live. Und habe ich ja noch nie gemacht, muss ich dazu sagen, dass ich da groß Fußball geguckt habe. Es ist so, dass ich da mitfieber und ich drücke die ganz fest die Daumen für die Jungs und gucke mir halt die Ergebnisse an und auch Live-Ticker verfolge ich da. Aber ich habe ja auch ganz bewusst gesagt, dass ich den ein Jahr Abstand vom Fußball haben möchte jetzt. Und das fällt mir auch wirklich nicht schwer derzeit, muss ich ehrlich sagen. Also ich verfolge das, aber es ist nicht so, dass es in den Füßen kribbelt und ich jetzt sag, oh, ich habe alles falsch gemacht oder ich würde lieber auf dem Trainingsplatz stehen. Nee, das kann ich nicht sagen. Mir geht's richtig gut mit meiner Entscheidung und ich hoffe, dass die Jungs dieses Jahr das reißen können.
Wie sieht denn jetzt dein Leben nach dem Fußball aus? Dein Alltag?
Ja, es ist, ich mache derzeit über ein Bildungskurs über das Arbeitsamt im Bereich Rechnungswesen, weil ich ab Mai diesen Jahres bei meinem besten Kumpel, der hat einen Einzelhandel im Sportgeschäft und da werde ich im Büro die Mutter auslösen, die in Rente geht. Genau, und da werde ich dann die Finanzen überprüfen und Rechnungen schreiben und so weiter und so fort. Und macht mir sehr, sehr viel Spaß, hätte ich früher nie so gedacht, habe ich jetzt aber total lieben gelernt. Und ja, macht mir ganz viel Spaß mit Excel und am Computer sitzen und gute Sache. Und dazu halt noch ein Themengebiet haben, was einem wirklich Spaß macht. Richtig gutes, junges Team haben wir und macht richtig viel Spaß im Moment.
Sieht man dich vielleicht nochmal in der Verkäuferrolle?
Notgedrungen, ja.
Sag Bescheid, ich flieg nach Rostock, wirklich.
Sehr gerne, sehr gerne. Wenn du gerne laufen gehst, wenn du Laufschuhe, Laufbekleidung brauchst, ja, komm zu uns.
Ich finde nie den richtigen Laufschuh.
Ja, dann komm zu uns, da bist du ganz genau richtig aufgehoben.
Jetzt könnte man hier noch einen Rabattcode oder so einbauen. Jetzt mit Giesinger Bergfest 15, 15%
Rabatt. Nein. KB4-Giesinger Bergfest. Hier gibt es 20% Rabatt.
Eine wissenschaftliche Karriere war keine Option, oder? Wie bei deinem Bruder?
Doch, da war eigentlich der Plan sogar. Ja? Aber das hat einfach vom Zeitplan her so gut gepasst, weil wir mein bester Kumpel und Trauzeuge, da haben wir schon öfter mal rumgesponnen, ja, wie sieht's denn aus, wollen wir es nicht irgendwann mal zusammen machen? Und dann habe ich mir gesagt, nee, ehrlich gesagt nicht, ich will eigentlich unbedingt nochmal studieren. Und dann ist halt aber geht halt die Mutter in Rente dieses Jahr und ich wollte sowieso ein Jahr erstmal aussetzen und weniger machen. Und dann haben wir gesagt, komm, wir probieren das. Ich habe da Bock drauf, er hat da Bock drauf und jetzt umso mehr.
Jetzt werden sich die Hörer wahrscheinlich fragen, woher weiß der Alex, dass Kai Pilos Bruder eine wissenschaftliche Karriere eingeschlagen hat. Der war mal mein Dozent an der Passauer Uni und tatsächlich in diesem Semester als 60 2015 auch die Relegation gegen Kiel gespielt hat. Das war genau die Zeit. Dein Bruder Lars, ich glaube 2 Jahre älter, hast du vorher gesagt, als du. war eben kurz auch mal im Passau Dozent. Es war dann auch relativ schnell bekannt, dass ich Löwen-Fan bin und dass dein Bruder eben dein Bruder ist. Wir hatten mal ein Wochenendseminar und da habt ihr gegen Bochum gespielt. Das weiß ich noch, wie es gestern gewesen wäre. Da hat Stefan Heine in der Nachspielzeit den Siegtreffer geschossen, 2-1. Und ein Kommilitone und ich, schöne Grüße an Leon, haben in der letzten Bank auf dem iPad das Spiel angeschaut, neben dem Seminar, während dein Bruder da vorne geredet hat und sind dezent ausgeflippt beim 2-1. War ein wichtiges Spiel. Und dein Bruder hat natürlich nicht gesagt, was macht ihr da, was soll das, sondern hat gesagt, was, ist ein Tor gefallen. Ist zu uns nach hinten gelaufen und hat dann die letzten Minuten mit uns auf dem iPad angeschaut. Das war
geil. Ganz nett.
Und ich habe ein persönliches Bülow-Trauma dadurch, durch dieses Seminar, weil ich hatte, meine Abschlussarbeit war ein Referat und ich neige nicht zu Blackouts, aber in dem Fall hatte ich einen klassischen Blackout. Also ich war nach 10 Minuten, ich habe nichts mehr gewusst, was ich vorbereitet hatte und stand da vorne wie die ärmste Sau wahrscheinlich und wusste nicht mehr, wovon ich rede. Das war mir in dem Moment echt peinlich. Mittlerweile habe ich es überwunden und ich bin froh, dass es mir jetzt mit dir nicht auch so geht, sondern dass ich einen Satz lassen
kann. Da war der Druck ja auch deutlich größer früher. Also.
Das stimmt, ja.
Vielleicht noch so mal eine Frage zu deinem Abschied 2017 aus München. Den hast du dir garantiert anders vorgestellt, die Relegation gegen Regensburg. Wenn ich richtig informiert bin, warst du sogar in diesem Spiel noch Mannschaftskapitän. Wie war das danach, nach dem Spiel? Und ich glaube, dein Vertrag ist ja null und nichtig geworden. Du hattest ja plötzlich kein Arbeitspapier mehr.
Also war so, dass mein Vertrag sowieso ausgelaufen ist und nicht verlängert worden wäre. Oder mir war keiner gesprochen, sagen wir mal so. Und ich mich dann schon recht früh festgelegt habe, dass ich die Löwen verlassen werde. Ich habe das, glaube ich, im März oder April schon für mich beschlossen und eigentlich auch den Löwen schon so mehr oder weniger mitgeteilt gehabt. Und zu dem Zeitpunkt auch schon feststand, dass ich wieder wechseln werde. Und nichtsdestotrotz war ich natürlich in dem Spiel Kapitän und generell immer alles für die Löwen gegeben. Und ich glaube, das wird mir hoffentlich auch niemand absprechen. Und ja, das war aber natürlich umso trauriger. Ich wäre natürlich gerne mit einem positiven Ende gegangen, wäre vernünftig verabschiedet worden und hätte dann meinen Blumenstrauß noch entgegengenommen. Und so habe ich mich mehr so gefühlt, als wenn ich aus München flüchte. Was natürlich sehr traurig war nach den ereignisreichen 7 Jahren und privat ja auch sehr prägenden 7 Jahren. Ja, sehr schade. Aber vielleicht umso schöner, das möchte ich auch mal vielleicht an alle Löwenfans, die gerade hören, mich bedanken für den tollen Empfang letztes Jahr, vor 2 Jahren, als ich mit Hansa zurück ins Grünwalde gekommen bin und ich bei meiner Einwechslung mit Standing Ovations begrüßt wurde. Das war ganz großes Kino und auch das ist eine Situation, die ich mein Leben lang nicht vergessen werde. Weil ich glaube, auch das können viele nicht von sich behaupten, dass sie ins Stadion des Ex-Vereins gehen und alle Leute bei einer Einwechslung aufstehen und klatschen und schon bei der Wärmung die ganze Kurve applaudiert. Das ist schon, war ein großer Moment für mich privat und vielen Dank an der Stelle.
Ich glaube, das ist einfach genau dieses Thema. Wenn man ehrlich ist, wenn man einfach authentisch ist, dann nimmt jemand einen Abschied nicht schwer, dann ist man nicht nachtragend. Ich glaube, so wie man es gibt ja dieses Sprichwort, so wie man in den Wald reinruft, so kommt es wieder raus. Und deswegen großes Kompliment an dich, Kai, natürlich, aber natürlich auch an die Fans. Sowas vergisst man nicht.
Ja. Wir haben auch ein paar Fans. Ah, shit, ich unterbreche schon wieder. Typisch Frau.
Nein, alles gut.
Ich wollte sagen, wir sind jetzt auch in der Nachspielzeit. Das heißt, es wird Zeit für Fanfragen. Und
ja,
die
genau.
Hast du.
Ja, 2 haben wir schon beantwortet. Einmal gerade deine, Flo, und einmal, was dir durch den Kopf ging, als du das Siegtor gegen Kiel geschossen hast. Aber wir haben auch noch ganz andere Fragen, weil wir haben auf über Social Media, wo du nicht aktiv bist, gefragt, wir brauchen coole Fragen an KB4. Und einmal kam rein, mit welcher Persönlichkeit würdest du gerne mal Abendessen gehen und warum?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Über die
du darfst auch mich nennen.
Anja, das haben wir schon längst hinter uns. Nein, Quatsch. Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das wäre tatsächlich Angela Merkel, muss ich ehrlich sagen. Ich wie sagt man das? Ich weiß gar nicht. Ich finde das unglaublich beeindruckend, was diese Frau aushält, leisten muss. Und mich würde echt interessieren, wie man das schafft und was ihr Antrieb ist, das über so einen so langen Zeitraum zu machen, obwohl man wirklich, egal wie viel positive Sachen man erreicht, bewirkt, man nur angefeindet wird, man die ganze Zeit angegriffen wird. Und das muss wahnsinnig hart sein. Und vielleicht auch so diese kleine Parallele auch als Fußballprofi, wo man halt ja auch viel in der Öffentlichkeit steht und sich für jede Situation oder für jede Handlung rechtfertigen muss, ist bei ihr nochmal das ganze Mal 10. Und das finde ich wahnsinnig beeindruckend, woher sie ihre Motivation nimmt, dort immer noch jeden Tag aufzustehen und da alles für uns Deutsche zu geben, im besten Wissen und Gewissen.
Wir haben kurz ja schon mal einen Blick auf die Drittligatabelle geworfen, aber was auch reingekommen ist, was traust du unserer derzeitigen Rasselbande natürlich positiv gemeint, zu?
Ja, ganz viel. Also ich finde, die Löwen spielen richtig guten Fußball. Ich durfte auch das Spiel der Löwen gegen Hansa hier im Norddeutschen Rundfunk kommentieren oder als Experte beiwohnen und meinen Senf dazugeben. Und da hat man, glaube ich, gesehen, dass da einfach eine richtig gute Spielidee dahinter steckt, vom Trainer vorgegeben, um in der jungwilligen Truppe um Sascha Mölders herum, die das umsetzt. Und ja, das macht Spaß, den Löwen zuzugucken, bin ich ehrlich. Und ich glaube, dass da was wächst und ich hoffe auch, was Erfolgreiches entstehen wird.
Und dann sind wir quasi bei der direkten Frage deiner Herzensclubs. Kann 60 Rostock noch einholen im Endspurt?
Das glaube ich dieses Jahr ehrlich gesagt nicht, weil die Rostock einfach wirklich stabil sind. Und ja, die haben es echt gepackt, in Rostock eine Mannschaft zusammenzustellen, mit dem Trainer natürlich, der die Mannschaft daran einstellt, dass sie alles für den Sieg tun. Und das ist so eine Eigenschaft, die sie dieses Jahr auf jeden Fall zu 100% auf Platz kriegen. Wofür es am Ende reicht, weiß ich nicht, aber ich glaube, es wird dafür reichen, um am Ende auf jeden Fall vor den Löwen zu sein.
Es macht ja im Grunde nichts. 60 muss ja im Grunde nur eine Mannschaft überholt. Das kann jetzt Ingolstadt sein und schon wäre 60 in der Relegation.
Also ich würde mir nichts mehr wünschen, als dass 60 vor Ingolstadt steht.
Word.
Können wir nicht zustimmen.
Sehr schön. Damit kann ich leben.
Anja, hast du noch etwas in deinem Fragefundus?
Nein, wir könnten sonst zu entweder oder switchen, außer ihr habt noch was, Jungs.
Perfektes Timing. Es ist Zeit für Anjas Oder-Runde.
Kai, wir haben ein paar, also wir sind in uns gegangen und wir haben ja festgestellt, du hast viele Jahre in München verbracht und wir haben auch festgestellt, du verbringst immer noch viele Jahre in Rostock.
Hoffentlich, toi, toi, toi.
So, wir haben uns eine kleine, also wir haben mal so gesponnen und uns überlegt, was ist der Unterschied? Und du darfst quasi nur schnell wie aus der Pistole geschossen antworten. Du musst es nicht begründen.
Entweder ich würde gerne kurz noch einen Namen für diese Rubrik einwerfen, und zwar entweder Guder. Das wäre doch gut, oder?
Entweder Guder finde ich gut. Finde ich gut, sehr besser gut. Guder.
Nicht schlecht.
Okay, Kai, pass auf. Fischbrötchen oder Leberkassemi?
Fischbrötchen.
Echt jetzt?
Hallo, damit bin ich aufgewachsen.
Berge oder Meer?
Meer.
Pornobrunnen oder Stachusbrunnen?
Stachusbrunnen.
Ich sehe verdutzte Gesichter bei mir und auch bei Alex. Kai, kannst du das mal bitte ganz kurz ausführen? Pornobrunnen?
Ja, der Pornobrunnen ist der Brunnen der Lebensfreude, heißt der in Wirklichkeit, und steht bei uns im Zentrum der Rostocker Innenstadt, direkt vor unserer wunderschönen Universität, und zeigt viele nackte, barbusige Menschen und ist aber sehr künstlerisch und die tolles Fontänenspiel jeden Tag. Also, wenn es warm ist. Und aber der Stachusbrunnen, vielleicht den kleinen, ach, sind beide gut, aber nee, Stachus verbinde ich irgendwie mit was ganz Schönem. Da habe ich irgendwie sehr gute Erinnerungen dran. War ich oft.
Kannst du jetzt auch nicht mehr zurücknehmen. 2-1 noch für Rostock. Moin Moin oder Christi?
Oh, weder noch. Gibt es auch? Ich sag immer Hallo. Ich weigere mich gegen dieses, aber es Moin ist irgendwie bei mir, rutscht mir nicht so leicht von den Lippen. Und Christi, ich bin niemand, der irgendwie gut Akzent spricht. Ich bin manchmal immer bei Hallo oder mal so ein schnelles Servus in Münchner Zeiten. Aber
ja, Servus.
Servus geht immer. Ja.
Ausgleich München.
Ist Ausgleich.
Gut,
nehme ich hin. Okay, und jetzt die für mich wichtigste Frage. Strandkorb oder Wiesentisch?
Strandkorb.
Ah.
Au. Dann macht er in der Nachspielzeit ein Eigentor.
Ja, dann machst du jetzt das Eigentor. Eigentor in der 91. Minute.
Ich möchte ja authentisch sein und ich muss ich auch gleich mal angeben an dieser Stelle. Heute traumhaftes Wetter in Rostock und ich war mit der Familie am Strand und wir haben im Sand gelegen und die Sonne genossen. Und vielleicht ist dieses gerade kürzlich Erlebte, überwiegt mein Herz gerade zu dieser Antwort.
Ist okay, aber wenn die Wiesn wieder stattfindet, du darfst mich anrufen. Ich öffne dir die Tür von innen, wenn das Zelt von außen zu ist.
Wir stellen dir sogar einen Strandkorb hin.
Boah, das wäre stark. Auf der Empore im Hackerzelt, der Kai-Bülow-Strandkorb.
Oh ja. Und solltest du mal in München vorbeischauen, man kann das Giesinger Bergfest ja auch auf einer Bierbank in einem Biergarten fortsetzen.
Sehr gerne, wenn es denn wieder erlaubt ist.
Wollen wir mal reinschmeißen.
Hoffentlich ganz bald.
Ja, ich glaube, mit Blick auf die Uhr, wir sind in Nachspielzeit. Ich glaube, es wird Zeit für Alex Allstar. Ich frage mal ganz vorsichtig, Alex, erste Frage, hast du was vorbereitet? Wahrscheinlich.
Ja, natürlich. Hallo.
Und die zweite Frage ist, könnte Kai ihn kennen?
Natürlich könnte er ihn kennen, er ist ja ein absoluter Fachmann, aber er hat nicht mit ihm zusammengespielt. Das ist schon der erste kleine Tipp. Aber es gibt noch.
Darf Kai eigentlich seinen Tipp in der Folge abgeben? Ja, oder?
Ja, klar.
Wenn Kai ein Name in den Kopf schießen sollte, dann darf er natürlich seinen Tipp abgeben. Anja und ich, wir müssen eine Woche lang rätseln. Und dann darf die Hörerschaft ja auch weiter mit rätseln.
Ich glaube, Kai würde gerne wieder lösen dann.
Schauen wir mal.
Er darf gerne wieder lösen. Hinweis Nummer 1. Der Alex Allstar wechselte einst von Blau-Weiß zu Weiß-Blau. Hinweis 2, mittlerweile hat der Alex Allstar öfter gegen 1860 2 gespielt, als er in seiner Profilaufbahn Tore geschossen hat. Hinweis Nummer 3, er trainiert und spielt mittlerweile mit dem Bruder einer der wertvollsten Ex-Löwen.
Boah.
Also sein Mitspieler ist der Bruder eines bekannten, immer noch aktiven Löwen. Um es mal einfacher zu formulieren. Jetzt,
okay. Raten. Ich würde mal sagen, das ist jetzt wieder eine Herausforderung.
Also ich habe eine Idee, um welchen Verein es sich da handeln könnte, aber ich...
Du kannst uns gerne teilhaben lassen.
Naja, also von Blau-Weiß zu Weiß... Nee, von Weiß-Blau zu Blau-Weiß, das wird wahrscheinlich... Also wird ja ein bayerischer Verein sein wahrscheinlich.
Nee.
Und ich würde da jetzt mal... Oh, nee.
Also der eine ist ein bayerischer Verein, Weiß-Blau natürlich, aber Blau-Weiß ist... Ja, gut,
klar. Das könnte Schalke sein, das könnte Hertha sein.
Könnte Hertha sein, könnte Karlsruhe sein.
Könnte Hansa Rostock sein.
Ich überlege immer noch.
Man weiß es nicht.
Ich überlege die Brüderfrage.
Ah. Ja. Wir werden das auch nochmal verschriftlichen natürlich und das auch bei Social Media nochmal aufbereiten, damit ihr alle schön mitraten könnt. Ihr könnt es, wenn ihr jetzt nach dem Hören schon die Lösung habt, könnt ihr es gerne auch schon in die Bewertungen des Podcasts in eurer Podcast-App schreiben. Oder per Mail an giesinger-bergfest@gmx.de.
Kenne ich den Bruder vielleicht? Oder?
Den könntest du vielleicht kennen.
Den könnte ich vielleicht kennen, okay. Na gut.
Du darfst natürlich auch dann gerne lösen, wenn du die Lösung hast, Kai.
Du kannst es mir schreiben. Genau. Ich gebe es dann weiter und verkaufe es als meinen Tipp.
Okay.
De facto ist, wir lösen auf in Folge 5 des Giesinger Bergfestes. Auf Folge 4 machen wir jetzt den Deckel drauf. Kai, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für deine Zeit, dass du dir für uns jetzt Zeit genommen hast, um mit uns über alte Löwenzeiten zu sprechen, so ein bisschen Erinnerungen zu schwelgen. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank dir.
Sehr gerne, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und auch Sie wird sehr, sehr gerne wieder und vielleicht irgendwann mal wieder an der richtigen Stammtischrunde mit einer Mass und...
Und ein Fischbrötchen.
Unbedingt.
Und ein Fischbrötchen, genau. Die bring ich dann mit.
Genau.
Ich esse ja Fischbrötchen immer nur nach der Mass.
Ich würde jetzt mal behaupten, dass du noch nie ein richtiges Fischbrötchen gegessen hast, wenn du noch nicht in Rostock bist. Oder an der Küste vielleicht.
In Hamburg vielleicht.
Ja, in Hamburg vielleicht. Na gut. Okay.
Gut, dann wollen wir es damit gut sein lassen. Lasst gern eine Bewertung da, abonniert diesen Podcast, der ist ja noch vergleichsweise jung. Schaut vorbei, es gibt jetzt eine Internetseite, www.giesinger-bergfest.de, aber am einfachsten ist natürlich abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge mehr. In diesem Sinne verbleiben wir mit weiß-blauen Grüßen vom Giesinger Bergfest Stammtisch und raten euch natürlich, bleibt löwenslänglich blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest.
Servus. Servus.